Was ist die häufigste Frage zu der Firma?
Opak oder opak?
Und?
Opak. Wir würden beides akzeptieren. Also sagen Sie, wenn du einen Auftrag platzierst, sind wir grosszügig. Schönes für Fragen.
Hey, lass mal, Beat, wir haben schon angefangen.
KMU-Stories. Nick Hartmann und die grossen Geschichten der kleinen und mittleren Unternehmen. Ein Podcast vom Swiss Venture Club.
Beat Bussmann ist Gast in dieser KMU-Story, im Podcast vom Swiss Venture Club. Episode Nummer 33. Und der Beat ist Verwaltungsrat und CEO von eben Opak, das ist eine der grössten Softwarefirmen in der Schweiz. Hey, Beat, schön bist du da.
Schön, dass ich das darf, Nick. Danke.
Ich kenne die Firma nicht. Ist das, muss ich mich schämen dafür?
Nein, weißt, wir sind natürlich im B2B-Bereich unterwegs. Also wir sind nicht an Consumer oder sagen jetzt Endverbraucher, wie man so schön sagt, verkaufen, sondern arbeiten für andere Unternehmen. Wir können uns natürlich vor allem in der Unternehmenswelt.
Du hast die Firma gegründet 1988.
Richtig, ja.
Was war das für eine Zeit gewesen? Warum hat man in diesen Jahren eine Computerfirma, eine Softwarefirma gegründet?
Das war die Zeit, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, wo die...
Danke fürs Kompliment.
Wo die PCs aufgekommen sind. Und wir haben dann schon gesagt, also in Zukunft wird das Business, das auf diesen grossen Rechnern läuft, auf diesen PCs laufen. Und das ist eigentlich so ein bisschen Motivation, also sozusagen der Trend, haben wir gesehen und mitgenommen und bin ganz glücklich, dass er auch tatsächlich dann funktioniert hat.
Das klingt jetzt sehr einfach und das hat ja wahrscheinlich länger gedauert, als schnell in einem Satz zusammenzufassen. Heute hast du 200 Mitarbeitende und damals sind die grossen Gegner sind die auf der ganzen Welt, oder? Also das ist Microsoft.
Ja, das
Windows
ist so.
Windows ist etwa gerade mal in dieser Zeit dann langsam gekommen.
Das ist eigentlich für uns eher der beste Helfer gewesen, weil dank den Microsoft sind ja die Personal Computer auch tatsächlich dann, zum Zug gekommen. Oder? Aber sage jetzt als Konkurrenten, als Softwarehersteller, ist es eher umgekehrt gewesen. Wir hatten einen Schweizer Hersteller gehabt. Also sagen jetzt alle, die auch meinen Jahrgang haben oder noch tiefere Jahrgänge, wissen natürlich, AS400, Microsoft-System, IBM-System, sind eigentlich der Chef gewesen. Oder NCR, weisst du, Firmen, die du gar nicht mehr kennst in diesem Business.
Aha. Und für die haben die angefangen, Software bauen. Was war die Idee gewesen?
Die Idee war etwas ganz Verrücktes. Wir haben früher schon, habe ich in meinem vorherigen Leben, ich hatte schon eine kleine Firma gehabt, vorher, Software gemacht für Unternehmen. Immer so ein eins zu eins, weißt, also Spezialsoftware. Und die Vision war, wir müssen das eigentlich so machen, dass es ein Standard ist, wo jeder Kunde das Gleiche braucht. Oder? Mhm. Natürlich haben wir nicht genau gewusst, was das bedeutet. Es ist ja viel komplizierter gewesen, als wir gemeint haben. Mhm. Und weil wir haben dann natürlich auch wollen, dass der Standard beim nächsten Release noch funktioniert und so weiter. Und das hat dann das Ganze ein bisschen kompliziert. Aber viele Leute haben gesagt, spinnst du, das gibt es ja alles schon. Und ja... Aber es hat trotzdem funktioniert.
Eben, genau, es hat ja alles schon gegeben. Hätte es einfach irgendwo an einem anderen Ort auf der Welt gegeben und für die Schweiz hätte man das in den 80er Jahren einfach noch selber machen können, was heute wahrscheinlich undenkbar
ist. Ja, es ist schon so. Weißt, du musst natürlich sehen, dass vor das ist ja fast 35 Jahren, oder? Ist natürlich die Durchdringung von Software in einem Unternehmen ist viel, viel weniger tief gewesen als heute. Mhm. Früher bist du happy gewesen, wenn du hast können, am Schluss vor einem Auftrag eine Rechnung schreiben mit dem Computer, wenn deine Buchhaltung gegangen ist. Heute fällt natürlich der ganze Prozess viel, viel früher an. Also das Marketing ist bereits digitalisiert, das Angebotswesen ist digitalisiert, der ganze Auftrag geht nachher durch das ganze Unternehmen durch, mit Warenwirtschaft, mit Ressourcenmanagement.
Aber da gibt es ja riesige Anbieter auf der ganzen Welt, die so Sachen machen.
Das ist da, so.
Der mit drei Buchstaben zum Beispiel.
Ja, das ist
SAP,
so.
SAP, oder?
Genau, das ist natürlich für uns alle sagen, weil SAP...
Sagen?
Darf man sagen, setzt natürlich ein Preisschild in den Markt. Aha. Und das kommt uns sehr entgegen. Wir haben nicht ganz das gleiche Preisschild, aber wir haben für den Preis, ich würde sagen, viel, viel die grösste Leistung kommen. Vielleicht dann noch drauf, da ist mir sicher Gelegenheit, das dann noch ein bisschen auszudeutschen.
Schau jetzt gleich noch schnell zurück zu der Gründung. So, die meisten Softwarefirmen oder IT-Buden auf dieser Welt, sei jetzt das Apple, sei das Microsoft, die haben irgendwie so eine Garagengründungsgeschichte, so etwas Romantisches. Habt ihr das auch?
Ich sage immer, wir haben kein Geld für eine Garage. wir sind tatsächlich, unser erster Standort war in Luzern, bereits ein Sichtungsbüro. Weil wir hatten natürlich schon grosse Pläne gehabt.
Nämlich?
Also, wir haben ja schon
die gewusst, Welt regieren.
Wir wollen etwas Richtiges machen. Und haben da uns von Anfang an so aufgestellt. Und sagen Sie, im Softwarebereich ist eine Garage auch der falsche Standort, oder?
Aha, du musst in das Büro. Du bist aber nicht der Nerd. Du bist jetzt nicht so wie jetzt die anderen, die man kennt in den USA, wie ein Bill Gates, wo selber gecodet hat, der am Computer gehockt ist, sondern du hast eher eine Geschäftsidee gehabt und hast nachher die Leute auch gebraucht, die das können, die können programmieren. Wie hast du die gefunden?
Ja, das ist ganz eine interessante Story. Es stimmt, was du sagst. Ich kann selber nicht programmieren. Und das ist ein grosses Glück natürlich für so ein Unternehmen, dass der Chef selber weiss, wo seine Grenzen sind. Oder? Und der erste Entwickler, den ich hatte, den habe ich kennengelernt. Das ist eine ganz spezielle Story. Weil er ist als polnischer Asylant in die Schweiz gekommen und ist in Genf dann ausgestiegen, hat eben Asyl gestellt und ist dann in Luzern gelandet. In einem Restaurant in der Küche gesehen, wo ich immer wieder zu Mittag esse. Und dann hat mir der Chef einmal gesagt, du wirst nicht glauben, ich habe einen polnischen Mathematiker, der bei mir die Pfanne putzt. Und gesagt, das kann nicht sein, oder? Der wollte ich kennenlernen. Dann ist er zu mir gekommen, hat sein Dossier
angehört. Also gleich eine romantische Geschichte, siehst
du? Ist fast ein bisschen. Und auf jeden Fall hat sich herausgestellt, er war Professor an der Uni Warschau. Hat er sehr viele Entwicklungen gemacht, mit den Möglichkeiten, die man seinerzeit hatte. Oder? Du hast früher als Softwareingenieur natürlich müssen Rücksicht nehmen auf das Memory, das du hast, auf die Ressourcen, die zur Verfügung standen. Das ist ganz eine andere Geschichte. Also. Mhm. Und ja, den habe ich dann angestellt.
Und wieso ist denn der in die Schweiz gekommen? Was war die Geschichte dahinter?
Der hat, wie gesagt, ist aus Polen gekommen und hat Asyl gesucht in der Schweiz. Er hat sich gemolden für ein Projekt in Afrika, ein Entwicklungsprojekt, und ist dann in Genf ausgestiegen. Mit seiner Familie. Und so ist das gestartet. Und er war mein erster Kompagnon. Mhm.
Lang dein Partner?
Ja, er ist sehr guter Softwareingenieur gewesen, und wir haben sehr guten Austausch gehabt. Ich habe sehr viel gelernt von ihm, was Software Engineering und Architektur anbelangt. Und,
Ich habe mich ein bisschen schnell gemacht. Das ist er, der aber leider jetzt auch gestorben ist vor 6 Jahren.
Ja, der Henrik ist 12 Jahre älter als ich und ist letztes Jahr gestorben. Ja. Ja.
Was hat das bewirkt innerhalb der Firma?
Er ist natürlich schon lange weg. Er ist schon seit fast 10 Jahren weg von der Firma, weil er ist, wie gesagt, 12 Jahre älter, hat sich pensionieren lassen. Ist natürlich immer noch verbunden gewesen mit der OPAC und aber es hat ja natürlich nur noch einen kleinen Teil der Kolleginnen und Kollegen gekannt. Oder? Aber für die, die ihn gekannt haben, ist es schon eine emotionale, eine schwierige Geschichte. Mhm.
Heute hast du 200 Mitarbeitende.
Ja.
Vorher hast du gesagt, ja, das war immer unser Ziel, gross einzusteigen. Da kommt jetzt, also ehrlich, das hättest du mir auch 88 hättest du das nicht gedacht.
Nein, das sind Gedanken, die du gar nicht machst. Also, du musst dir vorstellen, du bist so im Kampf, du brauchst Kunden, du brauchst ein Produkt und musst es dann noch selber einführen. Du versuchst einfach irgendwie auf die Beine zu kommen.
Mhm. Und, bist du jung gewesen? Bist du 30 gewesen?
Ja. Das war meine zweite Firma. Ich hatte vorher schon eine Firma gehabt, die ist mit 26, die dann in der Alsa aufgegangen ist. Und ja, ich habe mir gesagt, ich muss mich selbstständig machen, weil Ich bin eine Zumutung für jeden Chef.
Wegen?
Ja, es ist. Ich denke, es ist schwierig mit Leuten, die immer alles, vor allem wenn sie eine Ahnung haben und sich für alles interessieren, ist es wahrscheinlich nicht einfach als Chef. Oder?
Hast du die Erfahrung gemacht als Angestellter?
Ja. Und, also aus Mitleid habe ich mich dann sozusagen verabschiedet. Ich war bei Pricewaterhouse. Mhm. Und ist auch eine lustige Geschichte, als ich gekündigt habe. Habe ich dem Chef gesagt, ich mache mich selbstständig. Ich war 25, bin 2 Jahre dort nach dem Studium. Und dann hat er gesagt, ja, aber bist du nicht ein bisschen jung? Dann habe ich gefragt, kannst du dir vorstellen, dass du dich einmal selbstständig machst? Dann hat er gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, bist du nicht ein bisschen alt? Dann hat mir dann tatsächlich nach einem Jahr angerufen und gesagt, ich kann nur sagen, ich habe mich jetzt selbstständig gemacht. Das ist also kein Witz.
Okay.
Das ist eine total witzige Story.
Was ist von dem 25-jährigen Beat Bussmann heute noch da?
Es ist schon so, für mich ist das Unternehmertum immer auch, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, oberflächlich, aber es hat immer auch etwas Spielerisches. Du musst es immer also ein bisschen als Wettbewerb anschauen, als Challenge. Und ein bisschen sportlich gesehen und das ist immer noch geblieben. Ich sehe es immer noch so. Ich weiss, es gibt viel Wichtiges im Leben wie das Business.
Also ich versuche das ja bei mir auch ein bisschen zu erklären oder gehen zurück und denke, wie habe ich mich gefühlt damals? Ich bin jetzt auch schon über 50. Und ich stelle immer wieder fest, auch im Austausch mit anderen Kollegen, gross ändern tut man sich eigentlich nicht. Oder? Der, wo du warst mit 14 auf dem Pausenplatz, bist du auch noch mit 52. Würdest du das unterschreiben oder bist du ein anderer Mensch?
Ich glaube, der Charakter und deine Antrieb, ich glaube, der bleibt. Oder? Was natürlich wächst, ist die Erfahrung. Du hast eine ganz andere, wie soll ich sagen, Fähigkeit, Problem.
Hast du Erfahrung gemacht, weißt, was du nicht erlebt hast.
Aber ich glaube, das Typ ist der gleiche. Das stelle ich auch bei allen meinen Kollegen fest. Oder? Und du solltest ja gar nicht versuchen, einen Menschen zu ändern. Mhm. Also seinen Charakter und so, das ist völlig sinnlos.
Hast du vielmals müssen eine Talsohle durchschreiten?
Ich muss zum Glück sagen, ich habe es entweder verdrängt oder wir haben immer versucht, wenn es die Gefahr da war, einfach durch noch ein bisschen mehr Einsatz das rechtzeitig auch zu adressieren. Und natürlich hat es schwierige Situationen gegeben, auch mit Mitarbeitern, wenn natürlich musst du dich trennen von Mitarbeitern oder auch vielleicht mal mit dem Kunden und so. Aber das musst du als erstes wahrscheinlich lernen, dass du mit solchen Situationen musst können umgehen musst. Und einfach vorschauen.
Das ist ein KMU-Story-Podcast vom Swiss Venture Club, Episode Nummer 33. Sehr spannend. Wir sind schon wahnsinnig tief und tiefgründig psychologisch und geschaut, wie geht man mit schwierigeren Zeiten um als Manager mit der Verantwortung. Du bist 65. Bevor wir jetzt noch darüber reden, ob du jetzt in Zukunft nur noch Golf spielst, kriege ich noch ein bisschen Details über deine Firma. Ihr seid im Bereich tätig, wo ihr Unternehmen helft in der Organisation, oder? Kann man so sagen. Also alles, was in der Vermarktung von Produkten bis zu den Lagerbeständen, das, was rausgeht, bei Online-Shops, das Geld, das reinkommt, das macht ihr. Ihr habt vor 5 Jahren einen neuen Firmensitz bezogen. Man sagt dem heute nicht Firmensitz, sondern Campus. Ja? Ihr habt jetzt auch so einen Campus. Sieht ein bisschen aus wie Google oder wie alle anderen. Muss man das machen? Ist das so geil, endlich? Denkmal vielleicht auch von dir?
Es ist natürlich ein riesiges Privileg, wenn du ein Gebäude so konzipieren kannst, wie es für dein Geschäft einfach am meisten Sinn macht. Das war eigentlich der Ansporn. Es ist also nicht darum gegangen, Google zu kopieren, sondern es ist wirklich darum gegangen, für die Einzigartigkeit von der OPAC das entsprechende Gebäude dazu zu bauen.
Was sind die Vorteile?
Du musst dir vorstellen, unsere Mitbewerber, das hast du richtig gesagt, sind ja internationale Anbieter, also SAP, Microsoft. Und die haben natürlich ihre Organisation verteilt über den ganzen Globus. Du kannst dir vorstellen, wenn die ein Problem lösen, was das bedeutet, vom Management her, von der Koordination her. Weil da sind so viele Leute plötzlich involviert. Du hast den Softwareentwickler, du hast den Datenbankspezialist, du hast den Anwendungsspezialist, der vielleicht Warehouse-Management kennt, der andere kennt E-Business, der andere kennt CRM. Dann hast du Support-Leute, du hast Projektleiter, die sie einführen, die Kunden betreuen und. Das ist bei uns alles unter einem Dach. Und das ist der riesig grosse Unterschied. Oder? Wir wollten eigentlich ein Biotop machen, wo sehr viel Know-how auf sehr kleiner Fläche rum ist. Weil das ist letztendlich Quelle für Innovationen.
Du hast vorher schnell auch angedeutet, ihr macht es ein bisschen über den Preis. Ihr wisst, was die Konkurrenten verlangen, aber das kann es ja nicht sein. Ihr müsst ja gerade in einer globalisierten Welt, wo vieles gar nicht mehr über Menschen funktioniert, sondern irgendwo noch klickt. Das ist ja Digitalisierung, das ist das, was ihr verkauft. Gehe ich richtig in der Annahme, ihr seid wahrscheinlich ziemlich analog unterwegs, was den Kontakt zu den Kunden anbelangt, sonst geht es ja gar nicht.
Das ist richtig, ja. Also, das ist klar, wir sind ja, muss sehen, weißt du, unser Geschäft auf der einen Seite ist ein Produktgeschäft. Wir entwickeln ein Standardprodukt, eben ERP, CRM, ganze E-Business-Plattformen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich ein Projektgeschäft, wo wir unsere Produkte beim Kunden einführen und den Kunden über Jahrzehnte betreuen. Also die ersten Kunden sind 34 Jahre bei uns. Musst du dir mal vorstellen. Oder? Und du musst natürlich da auch interpersonell das gut können managen. Zum Teil kennen unsere Projektleiter die Unternehmen besser als Kunden selber.
Alles nur Kundinnen und Kunden in der Schweiz oder international?
Unsere Kunden sind Schweizer Unternehmen, aber viele davon sind weltweit tätig. Das heisst, unser Produkt ist in etwa 30 Ländern im Einsatz. Das ist auf anderen Kontinenten heute im Einsatz. Das war von Anfang an so konzipiert. Das war immer ein bisschen unser Ziel. Wir wollen den Motor, der international einsatzfähig ist. Also was Währungen anbelangt, was Sprachen anbelangt, lokale Gesetzgebungen und so weiter. Das beherrscht unser Produkt eigentlich out of the box. Du hast vorher etwas gesagt, das ich natürlich nicht kann, Stonik. Du hast gesagt, über den Preis. Also das ist nicht ganz korrekt. Das wird total falsche Erwartungen nicht wecken bei Kunden und Interessenten. Nein, unser Trick ist nicht der Preis, sondern die Qualität.
Und Rotenburg ist ja schon auch weltweit gesehen der wichtigste Standort in der IT-Branche.
Du hast dich vorbereitet.
Nein, ich habe es einfach gut überlegt. Also, du findest wahrscheinlich in Delhi oder im südostasiatischen Raum oder in Osteuropa, wo auch immer, andere Arbeitskräfte als in der Schweiz.
Das ist so. Ich muss aber allerdings noch sagen, Rotenburg und Redmond ist ja sehr ähnlich. Und
blöd, selbstverständlich.
Aber weißt du, das ist
wie akzentuiert sich das im Moment mit Menschen finden, die das können, was ihr braucht?
Also, wir haben das Glück, dass wir die Menschen finden, die wir gerne hätten. Und die Schweiz ist ja einer der besten Standorte für Software Engineering auf der ganzen Welt. Ich meine, Google hat den zweitgrössten Sitz für Software Engineering in der Schweiz. Und wir haben eine der besten Universitäten, Hochschulen mit der ETH in der Schweiz für Software-Ingenieure. Wieso sollen die alle so lange arbeiten?
Was löst das bei dir aus, wenn es heisst, Google entlädt jetzt eine beachtliche Zahl von Menschen am Standort Zürich?
Gut, das zeigt einfach...
Ist das für euch so wie ein Barometer?
Nein, also weißt, Google ist in einem ganz anderen Segment tätig als wir und es ist auch eine ganz andere Unternehmenskultur als wir haben. Und das ist bei so einem Unternehmen, das wird irgendwo in Amerika entschieden und in der Schweiz exekutiert. Oder? Und das ist ja das, was bei uns wirklich auch einer der grossen Unterschiede ist als mittelständisches Unternehmen. Dass, so führt man nicht das Unternehmen als Mittelständler.
Aber es ist schon... Durch Globalisierung, durch Digitalisierung, durch die zum Teil auch Unmenschlichkeit, was im Business läuft, mit unserer gutmütigen Schweizer Art, schon eine grosse Herausforderung geworden können zu bestehen. Wie spürst du das?
Da hast du recht. Das ist ein Riesenunterschied. Also die Geschäftsmentalität jetzt. Aber ich glaube, das ist nicht auf die IT beschränkt, sondern es sind einfach grosse internationale Unternehmen, die vielleicht Manager geführt sind oder ein KMU, das Inhaber geführt ist. Das ist einfach etwas anderes, immer schon gesehen. Und ich glaube, es ist eine riesige Stärke. Wir haben gar keinen Plan, das zu ändern. Ganz im Gegenteil. Es ist die Stärke, wenn wir viel mehr ausspielen, ist doch viel interessanter als Arbeitnehmer. Man kann in einer Bude arbeiten, wo du weißt, dass sie Zukunft hat, dass sie ja zu dir steht, wenn es einmal härter wird. Das ist einfach eine andere Welt.
Inwiefern ist AI bei euch jetzt ein Thema? Ich nehme an, das ist big, oder?
Das ist ein Thema.
Artificial Intelligence?
Ja, das ist ein Thema. Und
wo könnt ihr das einsetzen?
Das ist genau die entscheidende Frage. Und das ist ja das, was man heute wirklich studiert, wie kann man das in der Enterprise-Software auch gescheit verwenden. Oder? Und wir sind ja eigentlich die Ersten gewesen, die schon vor einem Jahr eine sogenannte Data Science-Plattform gebaut hat, die die Möglichkeit gibt, unseren Kunden KI-Methoden zu integrieren in ihr Backend für unsere Software, also wie SOXAS. Und da haben wir jetzt auch die ersten Dienste gesprungen, die wir selber
bauen. Kannst du ein Beispiel machen?
Ja, also stell dir vor, ein Beispiel ist zum Beispiel Kundenanalyse. Du kannst deine Kundendaten auswerten, um herauszufinden, welche Kunden sind gefördert, welche Kunden machen, wie viele Bestellungen in den nächsten 12 Monaten, wie viel Umsatz und so weiter. Kannst du so deinen Aussendienst zum Beispiel sinnvoller einsetzen, dass er eben zu den Kunden geht, wo es etwas bringt.
Spannend, also das heisst, die Artificial Intelligence spürt das besser oder analysiert es anders als der Verkäufer, der draussen ist?
Ja, ist klar, das AI sieht einfach alles und kann die Daten miteinander kombinieren und das ist für den Verkäufer natürlich aber eine bestimmte Datenmenge so nicht möglich. Oder? Der Verkäufer muss immer noch natürlich den nächsten Schritt machen, aber wir können ihn natürlich in der Priorisierung unterstützen.
Wie behaltest du dich auf dem Laufenden, was all die neuen Technologien angeht?
Ich sage jetzt, mein Feld ist eher das Verständnis für die Kunden und ein bisschen das Potenzial von solchen Sachen können einschätzen und können abschätzen, was etwas bringt. Aber den technischen Teil überlasse ich dann gerne meinen Kollegen. Das ist nicht meine Welt.
Mhm. Ja. Aber du hast nicht Respekt vor Artificial Intelligence? Oder wo würdest du dich dort einordnen?
Ich denke, es ist extrem spannend, wenn es dir gelingt, die Möglichkeiten von AI wirklich zu kombinieren mit unserem Thema von Enterprise Software. Mhm. Es ist natürlich viel Voodoo. Man muss einfach immer sehen in unserer Branche, dass die meisten Innovationen kommen ja aus der Marketingabteilung. Mhm. Weil sehr schnell irgendein Begriff wird natürlich das Dorf durchgejagt und so.
Aber es muss sich dann das erste Mal auch können etablieren und heben in der Praxis. So,
genau.
Also bevor man da Schaum schlägert. Wie sind die Reaktionen von den Kunden, wenn du sagst, du spürst das, das sei deine Aufgabe in diesem Bereich?
Kunden sind froh, wenn sie konkrete Anwendungsfunktionen oder Features bekommen für AI. Also, weißt, für einen Kunden, sagen Sie, ein mittelständisches Unternehmen, ist es fast nicht möglich, selber so AI-Projekte durchzuziehen. Ja. Du musst so viel Know-how haben. Ja. Und das ist ja immer der Unterschied. Mache ich so ein Projekt als Eintagesfliegen? Ich mache mal etwas und es ist lustig. Oder ich integriere etwas in meinen Alltag über Jahre und Jahrzehnte. Das sind Welt dazwischen.
Ja, und kann als Unternehmer dann sagen, doch, AI findet bei uns statt.
Das ist natürlich cool. Das würden alle gerne natürlich drauf schreiben. Ja.
Du hast die Firma vor fast 40 Jahren gegründet, 1988. Bist 65, Ende von diesem Jahr ist Schluss. Du gibst die operative Führung ab. Bist du wehmütig?
Nein. Im Gegenteil, ich finde, es gehört eigentlich einfach eine normale Aufgabe für mich, Nachfolge gut zu regeln. Und man muss jetzt ein bisschen unterscheiden. Das ist bis jetzt vielleicht nicht so der Fall gewesen, aber in Zukunft gibt es halt die Rolle vom Eigentümer und die Rolle vom Management. Und das ist jetzt natürlich die spannende Frage, wie organisiert man sich, damit beide letztendlich und vor allem auch Kunden und Mitarbeiter immer noch zufrieden sind. Und das ist für mich ein total spannendes Projekt, wo wir schon sehr weit sind in der Vorbereitung, wie wir es hier organisieren wollen. Und es ist quasi wie ein neuer, heftiger Software-Release.
Wer wird der Nachfolger, wenn wir jetzt schon zu den Hard Facts gehen von der Software?
Das ist eine sehr intime Frage, die du hier stellst, Nick. Wir haben vor, unser Managementmodell ein bisschen umzustellen. Also wir werden nicht mehr ein CEO-Modell haben wie bis jetzt.
Okay.
Sondern wir werden das Partnermodell, das es bei Dropbox schon seit 20 Jahren gibt, werden wir aufwerten. Und das wird eine Geschäftsleitung geben, die es auch schon gibt. Das sind aber dann die Executive Partners. Und dann wird einer von diesen Executive Partners wird im Rotationsprinzip der Managing Partner sein.
Weil es keinen zweiten Beat Bussmann gibt?
Weil ich käme, die gleiche Rolle zumuten, wie ich es gemacht habe, weil ich habe das aufgebaut, bis 35 Jahre dabei und das wäre total vermessen, jemanden in die Rolle reinzudrücken. Das kann nicht funktionieren.
Das ist das eine, was du davon versprichst, das verstehe ich, dass du wahrscheinlich auch das Gewicht oder die Verantwortung auch kannst auf mehrere Schultern abstützen. Was ist sonst der Vorteil? Oder ist es zeitgemässer, so zu führen? Gibt es die Hierarchie? Macht das nicht mehr so Sinn? Wie muss ich das verstehen?
Das ist natürlich, ich meine, weißt du, Aufbauorganisation mit dem Bereich, mit der Abteilung, mit den Teams gibt es natürlich immer noch. Also, es wird immer noch eine Hierarchie geben. Es ist einfach ein bisschen ein anderes Führungsmodell. Und ich glaube, gerade jetzt in unserem Metier, weißt du, wo du Partner hast aus all diesen Geschäftsbereichen, aus der Entwicklung, aus dem Vertrieb, aus dem Neuprojektgeschäft, aus dem Bestandeskundengeschäft, ist doch grossartig, wenn die miteinander das machen, oder? Weil du hast das ganze Know-how, das braucht für das ganze Business, hast du am Tisch. Mhm. Und das kann man nicht verlangen von einem, der in so eine Rolle hineinlässt.
Klar, aber sie müssen auch unternehmerisch müssen sie auch können haben. Du bist ja auch eine Person, eine repräsentative Person, du bist eine Erscheinung. Du hast nicht nur ein Radiogesicht, wie wir so schön sagen, sondern du wirkst auch im Bild. Du bist ein grosser, stattlicher Mann. Du repräsentierst, hast die Erfahrung. Können denn die das, wo auch sachlich gut sind, also die feineren Sachen, dass die das auch mitbringen?
Ich denke es. Es ist natürlich kein Experiment. Also wir reden hier natürlich von Partnern, die seit 10 Jahren oder seit Jahren dabei sind, also wo man einigermaßen weiss, was sie können, was sie vielleicht weniger gut können, wie sie sich ergänzen und so weiter. Und dann kommt dazu, dass ich nicht vor, die Welt zu verlassen. Also ich werde natürlich immer noch auch als Eigentümer und dann vielleicht als Verwaltungsratspräsident, wenn der jetzige Präsident dann den Stuhl tatsächlich freigibt, werde ich natürlich immer noch aktiv sein.
Inwiefern? Dreireden? So wie du es eigentlich gehasst hast, oder?
Genau. Nein, auch das läuft sehr geordnet ab. Das ist mit dem Organisationsreglement eigentlich sehr gut formuliert, was die Aufgaben vom Verwaltungsrat sind, was die Aufgaben vielleicht vom einen oder anderen Verwaltungsratsausschuss ist und wie die Zusammenarbeit mit der Organisation funktioniert. Und,
Das ist die ganze Sachlichkeit, die kannst du planen, die kannst du organisieren, das kann man auch abtippen. Was man nicht abtippen kann, sind die Emotionen, die Sachen, die werden nicht mehr sein. Was wirst du vermissen?
Das weiß ich noch nicht.
Macht es Angst?
Nein. Also ich habe natürlich auch noch das Zuhause. Ich habe auch noch das Geschäft. Und,
hast du mehr Zeit für anderes?
Absolut. Aber es ist schon so. Wir haben natürlich bei der Opak, das darf ich sagen, du hast ja als Unternehmer hast du so viele Privilegien. Du kannst dir zum Beispiel auch aussuchen, mit wem du als Mitarbeiter zusammenarbeiten willst. Und du hast natürlich noch 35 Jahre ein Team und ich, wo es auch tatsächlich Freude macht, mit dir zusammenzuarbeiten. Also wir haben Freude, wenn wir uns sehen. Und das ist natürlich etwas Grossartiges, oder? Und ich glaube, das wird mir schon ein bisschen fehlen.
Auf was hast du verzichtet in den letzten gut 40 Jahren?
Ja, ich glaube, die Hobbys sind schon ein bisschen zu kurz gekommen. Also ich wäre wahrscheinlich viel der bessere Golfspieler als du, wenn ich nicht so viel gearbeitet hätte.
Das ist schnell möglich im Fall.
Okay. Also habe ich nicht falsch gemacht.
Das glaube ich nicht. Also zum Golfspielen bist du immer gekommen. Das schon.
Nein, also ich habe es ist seit 3-4 Jahren ein bisschen intensiver.
Macht das Sinn, das Leben so seriell zu leben, also alles zu verschieben oder vieles zu verschieben auf Pensionierung?
Nein, ich habe es eigentlich nicht verschoben. Ich habe ja ein spezielles Arbeitsmodell gehabt, immer seit
6 Tage arbeiten, 10 Wochen Ferien.
Genau, genau. Und ich bin viel unterwegs mit Kollegen, mit Freunden, mit der Familie und so weiter. Und wenn ich dann tatsächlich unterwegs bin, dann bin ich nicht im Geschäft. Und, nein, ich habe das immer gepflegt. Die zwei Welten sind für mich immer beide wichtig gewesen.
Die erste Reise nach der Pensionierung. Weißt du schon, wo du dorthin gehst?
Ja. Ich habe meiner Frau gesagt, los, Januar 2025 möchte ich, dass du eine Kreuzfahrt buchst. Das haben wir noch nie gemacht, irgendwo in Asien. Und dann gehen wir noch 2 Wochen in ein Haus, wo wir schon ein paar Mal gewesen sind. Und da hat sie gesagt, spinnst du 5 Wochen? Das geht nicht. Ich komme maximal 2 Wochen mit. Wir haben einen Hund.
Und, nicht wegen dir, sondern...
Nein, ich habe immer gedacht, nach der Pensionierung kann ich dann aufrücken auf Position 1, aber die Illusion hat sich zerschlagen. Also der Hund wird es Nummer 1 bleiben. Und jetzt gehen wir halt 2 Wochen auf Asien.
Du bist immer gern gereist. Was hat das Reisen gegeben?
Distanz. Distanz zum Geschäft und auch Nähe zu der Familie. Es ist ein Szenenwechsel. Und ich finde halt, es gibt so viele schöne Orte auf dieser Welt. Es ist überall einfach immer wieder eine Bereicherung. Oder? Mhm.
Hast du immer gut geschlafen in den Ferien? Bist du erreichbar gewesen?
Ich bin nie erreichbar in den Ferien. Sehr selten und es ist auch nicht nötig. Also die Organisation ist sich gewöhnt, dass wenn der Bus in den Ferien ist, dann ist er nicht da. Und auch übrigens alle anderen Mitarbeiter sollen das haben.
Los jetzt, Bussi. Jetzt kennen wir uns eine halbe Stunde, aber ich erlaube mir jetzt dir am Schluss noch Bussi zu sagen. Lieber Beat, Bussmann, CEO, noch CEO, Verwaltungsrat von OPAC, einer der grössten Softwarefirmen in der Schweiz. Unsere Zeit beim Podcast vom SVC bei der KMU-Story ist abgelaufen. Die halbe Stunde ist durch. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Offenheit. Ich wünsche dir für alles, was kommt, nur das Beste. Eine schöne Reise. Und dass es deine Frau trotz allem geniessen kann. Und das war die Folge Nummer 33 gewesen. Alle anderen 32 Folgen, und die selbstverständlich auch, die gibt es überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Herzlichen Dank und schöne Ferien.
Danke, Nick.
KMU-Stories. Der Nick Hartmann und die grossen Geschichten der kleinen und mittleren Unternehmer. Ein Podcast vom Swiss Venture Club, einem KMU-Netzwerk, das in allen Regionen der Schweiz mit seinem PRI SVC den besten Unternehmer vom Land die verdiente Anerkennung verschafft.